Ja, herzlich willkommen zur Castor Transport 2010, der Widerstand lebt, Nachbereitungssendung. Wir haben eine ganze Menge für euch heute im Programm. Was wir nicht im Programm hatten, war unser schöner Jingle, roter Bereich, Punky aus Kastanien und so. Das müssten wir jetzt live singen, dafür haben wir aber keine Zeit. Stattdessen werden wir die Zeit nutzen und einen Rückblick wagen, unter anderem mit Interviewpartnern von der Bäuerlichen Notgemeinschaft, von der BI Lüchow-Dandenberg, von, was haben wir noch, von den Sannis, vom Ermittlungsausschuss, die halt alle nochmal den Transport oder das Transportgeschehen und den Widerstand an sich mit uns Revue passieren lassen. Ihr könnt auch versuchen anzurufen, besonders viel Zeit für Anrufe haben wir nicht. Unsere Telefonnummer im Studio ist 0581 90 54 123, 0581 90 54 123. Es wird halt diese Interviews geben, währenddessen ist dieses Telefon sowieso nicht frei, aber im Anschluss spielen wir halt immer Musik und vielleicht ist ja auch der eine und oder der andere bei diesen Beiträgen auch in der Situation, das noch ergänzen zu können oder so. Die Gelegenheit gibt's natürlich auch. Bis 21 Uhr sind wir heute auf Sendung. Im Studio sind
Paula Punk,
Hans,
Holger
und der Flacco.
Und sendeverantwortlich ist Stefan Roßkopf.
So, rufst du gleich die Bauern an?
Meine Mutter sagte, Sohn, es ist ein Terrorregime. Man wird versuchen, dich zu brechen, dich umzuerziehen. In manche dieser Leute eine Kugel fällt. Alles, was ich will, nur die Regierung stürzen. Ich sag alles, was ich will, nur ein paar Köpfe kürzen. Die Lüge im Gesicht auf ihrer Stirn, ein großes L. Es folgt im Alphabet den Kriminell. Nur die Regierung stürzen. Ich sag alles, was ich will. Nur ein paar Köpfe kürzen.
Interview, unser erstes. Hallo, jetzt haben wir auch gleich unser erstes Gespräch. Am Telefon haben wir Klaas von der Bäuerlichen Notgemeinschaft. Hallo, hörst du mich?
Ja, ich höre dich.
Super. Kannst du uns erstmal einen kleinen so Überblick, so deine Einschätzung oder dein Gefühl zu den letzten Tagen, was ihr als Bauern unterwegs gemacht habt, wie es euch da gegangen ist, erzählen?
Ja, die letzten Tage haben wir quasi Donnerstag begonnen mit dem mit der traditionellen Landmaschinenshow in Metzingen, wo wir ziemlich fluchtartig das Feld geräumt haben, weil wir Angst hatten, dass die Polizei unsere Trecker beschlagnahmt, aber dennoch ein bisschen die Polizisten nervös gemacht haben mit Mini-Blockaden in Putrip und in Tram vor der Kaserne. Freitag waren wir dann auf der Schülerdemo und abends beim Abgrillen. Und dann halt Samstag, wo wir halt mit 600 Treckern angefangen haben zu zeigen, dass wir Herr im Hause sind im Wendland. Schön. Also die Bevölkerung und die Bauern. Und ja, und dann ging es auf den Sonntag zu, wo wir halt gemerkt haben, dass wenn wir alle Straßen blockieren, dass die Polizei in große Versorgungsengpässe kommt und was super geklappt hat.
Ja, das war ja für uns schon auch nochmal ein bisschen neues Konzept von euch, dass ihr so flexibel unterwegs wart und ich auch so das Gefühl hatte in eurer Erfahrung, dass dann doch oft immer wieder eure Fahrzeuge zerstört werden oder so kaputt gemacht werden, dass man sie nicht mehr benutzen kann, dass ihr auch diese Flexibilität deswegen sehr gut genutzt habt.
Ja, also wir hatten noch ziemlich viele Trecker zur freien Verfügung, haben auch Trecker, die in der Blockade standen, wieder abgeholt, ohne dass die Polizei irgendwie was mitgekriegt hat oder was gesagt hat. Und so konnten wir halt auch die kleinen Straßen kurz vor der Transportstrecke noch ziemlich massiv blockieren. Und war recht super.
So. Ja, und so, ich habe ja das kurz mal angesprochen mit diesem, dass dann auch immer wieder Fahrzeuge zerstört werden. Gab es dann auch Beschlagnahmungen und habt ihr jetzt noch im Nachhinein Stress aus diesen ganzen Geschichten?
Also von mir standen, oder von uns zu Hause standen drei Trecker in der Göhrde, die waren, war die Stromversorgung oder unterbrochen oder halt Relais entwendet worden, die wir aber alle wiedergekriegt haben bei der Polizei in Lüchow. Das war nicht das große Problem, aber sie haben Dieselleitungen mit Papier verstopft und das hat einige Trecker nicht doll beschädigt, aber es hat ziemlich lange gedauert, diese wieder fahrbar zu machen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil wir uns ganzen Tage lang immer friedlich verhalten haben und all sowas. Und dann macht die Polizei so einen Blödsinn. Das fanden wir nicht sehr toll.
Ja, aber Beschlagnahmungen oder so ähnliches gab es nicht. Ihr müsst jetzt nicht wieder irgendwo hin und eure Trecker jetzt wieder abholen.
Teilweise wurden auch Trecker beschlagnahmt, davon weiß ich nicht so viel, aber die wurden dann in Landberg zum Schützenplatz gefahren. Aber ich glaube, die hat man auch ziemlich einfach wieder freigekriegt. Und eigentlich müssten jetzt mittlerweile alle ihre Trecker wieder haben.
Und habt ihr dann auch mal so ein bisschen, oder erzählt doch noch mal ein bisschen was zu der Reaktion von der Polizei, die dann unterwegs war. Also wir haben dann öfter gehört, dass dann auf irgendwelche Kreise Fahrzeuge zukamen, wieder abgedreht sind, weil sie nicht weiterkamen und euch aber auch dann in Ruhe gelassen haben, weil sie einfach nicht die Möglichkeit hatten, da mehr einzugreifen.
Ja, also ich war ziemlich lange in der Göhrde und da sind mehrere Kolonnen einfach umgedreht. Die haben gefragt, warum es hier nicht weitergeht. Und haben die gesagt, ja, weil wir hier die Straße blockieren und möchten auch bitte einen anderen Weg suchen. Die kamen natürlich dann gleich wieder auf irgendwelche anderen Blockaden von unseren Kollegen. In der Göhrde hatten wir auch einen Wasserwerfer und ein Räumfahrzeug mitten in der Blockade auf einmal. Den hatte keiner gesagt, dass da eine Blockade ist. Und die sind ja 16 Stunden nicht weggekommen da. Weil die wurden von ihren Polizeikollegen ziemlich im Stich gelassen.
Das heißt, die haben die da vergessen oder was ist da passiert?
Die wurden nicht vergessen, bloß die hatten keine Kräfte, um sich einfach um uns zu kümmern. Und also es war, also für die Polizeibeamten in diesem Wasserwerfer und diesem Räumfahrzeug war es wahrscheinlich sehr erniedrigend, dass sie von ihren eigenen Kollegen nicht rausgeholt wurden oder wenigstens eine Ablösung gekriegt haben. Einmal ein Versorgungsfahrzeug, was dann auch halt mit in dieser Blockade stand und nicht wieder weggekommen ist. Und das 10 Beamten, die waren ganz schön enttäuscht von ihren Kollegen. Ne?
Die haben dann mit euch ein Bier getrunken?
Ja, haben sie.
Das ist doch prima. Sag mal, mich würde ja noch interessieren, wie viele Blockaden habt ihr, da schon ein Resümee gezogen, wie viele Blockaden habt ihr denn insgesamt gemacht? Also man hört ja dann nur immer, da ist eine Blockade und dort und die ist jetzt wieder weg und dafür gibt es jetzt da eine. Also für mich klang das so, es waren immens viele.
Es waren auch sehr viele, fast unüberschaubar gewesen. Vor allen Dingen, weil wir sie auch, wenn die eine Blockade aufgelöst worden war oder nicht mehr sinnvoll war, ist diese Blockade weitergezogen zu anderen wichtigen Punkten. Und von daher ist es sehr schwer zu sagen. Also alle insgesamt, würde ich sagen, waren es 15 bis 20. Und auch effektive, also 20 ist vor allem. Manche, die waren nicht so effektiv, die waren dann auch nur eine halbe Stunde oder so. Die sind dann halt gleich wieder weitergezogen.
Ja, aber strategisch gut durchdacht, muss ich schon mal sagen. War eine tolle Sache.
Ja, haben wir uns auch selbst über uns gewundert. Und auch die Polizei hat gesagt, also das ist eine Meisterleistung gewesen. Und
ja, nicht gut. Ja, nicht wundern sollt ihr euch da sollt ihr euch freuen, dass das so war. Und ich habe auch so eher das Gefühl, Chaos bei der Polizei und die gut organisierten Bauern kennen eben ihr Wendland.
Also ich würde nicht sagen, dass wir gut organisiert waren. Wir waren ein wilder Schweinehaufen, der einfach das gemacht hat, wozu sie in der Lage sind. Und hat super geklappt.
Ja, spitze. Ich denke dann, wenn du jetzt nicht noch was Wichtiges loswerden willst, dann würde ich sagen, reicht, ist das okay so?
Ja.
Ja, dann schönen Dank für deinen Anruf und für dein Gespräch hier bei uns.
Und macht weiter so.
Ja, werden wir versuchen.
Okay, tschüss.
Ciao. Gut,
und tschüss.
Na gut, haben wir die CD nicht gefunden. Das Kampflied der Bauern, hatte ich doch eigentlich gedacht, habe ich eingesteckt. Ich werde es noch ein bisschen suchen in diesem CD-Haufen, der jetzt hier rumliegt. Vielleicht steige ich irgendwann auch mal irgendwie auf digitale Musik um, aber ungern. Wir sind in der Castor-Nachbereitung, in der Castor-Widerstandsnachbereitung 2010, hier im Roten Bereich auf Radio Zusa. Ja, wir haben anstrengende Tage hinter uns, sind alle ziemlich durch oder schon über einen Punkt, aber wir hatten ein bisschen Zeit zum Aufräumen oder ihr hattet ein bisschen Zeit zum Aufräumen und die Dinge Revue passieren lassen. Ja, ihr könnt uns anrufen und sagen, was bei diesem Revue passieren rausgekommen ist. Unsere Telefonnummer ist 0581 90 54 123. 0581 90 54 123. Aber wir werden als nächstes mit der BI Lüchow-Dannenberg reden. Die werden auch wahrscheinlich einen ziemlich umfassenden Überblick über das Ganze haben, obwohl einen umfassenden Überblick über das Ganze kann man gar nicht haben, glaube ich.
Geht gar nicht, geht überhaupt nicht.
Da sind so viele Sachen irgendwie passiert und gewesen und es gab so viele großartige Erlebnisse und auch schreckliche Erlebnisse da und das ist halt alles so komplex, aber wir werden das Ausschnitt für Ausschnitt heute behandeln oder so einige dieser Punkte beleuchten, die es gab. Und in Kürze hört ihr jetzt den Blickwinkel der BI Lüchow-Dannenberg. Und bis dahin?
Musik.
Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz, wir haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutz. Wir haben außerdem den Mutterfreudenschutzverband und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verdruss und Schererei. Wenn ein Räuber überrascht wird und das Weglaufen vergisst, ja, wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Oder sagen wir, ein Student. geht spazieren vorm Parlament. Ja, was denkt sich der dabei? Schützen wir die Polizei. Denn für Studenten haben wir ja sowieso nie Platz. Die sollen doch erst was lernen, vorher sind sie für die Katz. Und wenn sie protestieren, wer beschützt die Polizei? Ja, was ist schon ein Revolver und ein Knüppel oder zwei? Statt der Funkstreifwagen Panzer. Wer drin sitzt, kann zwar nicht sehen, doch es kann ihm nichts geschehen. Außerdem an jeder Ecke zwei Kanonen für die Leute. Sie werden sehen, wie sich ihr Schutzmann drüber freut. Drauf und dran gehen wir's an, schützen jeden Mann, schützen wir die Polizei. Sie wär längst schon an der Reihe. Manchmal kann man sie bestechen und ich weiß ja, das ist trist. Doch wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Und wer schützt ihn vor dem Schmerz, wenn er pfeift und keiner hört's? Oh, wir schützen jedes Tier, schützen Steuerhinterzieher, schützen Volksdemokratien, schützen Schützenkompanien. Jeden Tag sind wir beim Schützen frisch dabei. Schützen auch die Polizei.
Ja, das war Georg Kreisler, der, wie er damals halt seine Erfahrung über die mit der Polizei und über die Polizei verarbeitet hat. Das könnte sicherlich niemals, also das ist sicherlich auch im Sinne vieler Menschen, die diesen Castortransport begleitet haben. Zu Georg Kreisler gibt's auch einen Termin. Aktuell, wie ich gehört habe, soll es, ich glaube morgen, irgendwie ist dieser Terminzettel in der roten Kiste, wenn ich den mal haben kann, morgen hier in Uelzen wird es einen speziellen Georg Kreisler-Abend gehen. Nämlich, genau, in der Kulturhalle. In der Kulturhalle wird es morgen am Donnerstag um 19 Uhr einen Georg-Kreisler-Abend geben, nämlich unter dem Motto Lola Blau, oder ich verstehe es auch nicht genau, es war schwierig, diesen Termin nochmal nachzurecherchieren. Wahrscheinlich, ich hoffe mal, dass sich dort ein Künstler Georg-Kreisler mal vorgenommen hat und dessen Stücke vielleicht neu interpretiert, wissen wir nicht. Schöne Sache, interessante Sache, wir haben in der Zwischenzeit ein Lied für die Bauern rausgesucht, das alte Bauernkampflied von dem wirklich jahrhundertelangen Widerstand der Bauern gegen Obrigkeit und Unterdrückung, haben wir jetzt nicht gefunden. Stattdessen aber ein Highlight des Local Losers. Ich weiß nicht, ob das Local Loser in Tram Festival 2006 war. Dort, auch von dem Mitschnitt dort existiert auch ein Bauernkampflied, nämlich der Song Grippeltrecker, der sich besonders an die Bauern und ihren Widerstand während der Castortransporte wendet.
Vergesse ich nie.
Genial!
So, wir sind jetzt verbunden mit, ich glaube, mit einem Menschen von der BI Lüchow-Dannenberg. Ist das richtig? Hallo, kannst du uns hören?
Das ist richtig. Hallo, hier ist Kerstin Rudeck.
Hallo.
Hallo Kerstin, du musstest jetzt leider das Lied auch aushalten. Ich weiß, wir sind ganz furchtbar, aber wir sind klein und gemein, weißt du ja.
Ja, das Lied war wirklich ganz furchtbar.
Ganz furchtbar, wie der Local Loser halt so ist, genau. Ne? Ja, du als Vorsitzende warst natürlich auch mitten im Geschehen, warst viel unterwegs und ihr habt euch bestimmt auch schon Gedanken gemacht, was ist denn nun alles gelaufen und wie kam das an und so. Ja, schilder doch mal ein bisschen deine Eindrücke dieser letzten Tage.
Gerne, wie ihr schon sagtet, man kann gar nicht wirklich einen Überblick haben. Also wir haben natürlich ganz viele Sachen auch gesammelt, aber selbst da ist es mal ein Unterschied, ob ich etwas höre, ob ich von etwas lese, ob ich berichtet bekomme oder ob ich selbst dabei war. Ich glaube, ich erzähle am liebsten einfach auch, wie ich den Kastor erlebt habe.
Ja, auf jeden Fall.
Also nach der großen Demo war eigentlich unsere nächste Geschichte in Leitstade eine angemeldete Versammlung. Das heißt, wir hatten auf beiden Seiten der Gleise, Leitstade Nord und Leitstade Süd, Versammlungen angemeldet. Dann war es so, dass auf unserer Seite, auf der Südseite, der Wald voller Bäume war, was ja nicht so ungewöhnlich ist, aber die lagen zum großen Teil quer über die Wege. Und da konnte man also mit dem MMKW, mit dem mobilisierenden Musikkampfwagen, nicht mehr anreisen. Deshalb sind wir an die Nordseite gefahren, sind aber leider von der Polizei, obwohl da nichts los war zu dem Zeitpunkt, nicht mehr über die Gleise gelassen worden. Mit der Begründung, sie haben gerade einen Großeinsatz etwa 3 Kilometer weiter westlich. Das heißt, da waren die Kampagne Castor Schottern Leute unterwegs und die Polizei sah sich also nicht in der Lage, uns noch den Übertritt über das Bahngleis in Leitstade zu gestatten. Es war entgegen aller Absprachen. Wir haben uns wochenlang vorher mit verschiedenen Polizeieinsatzebenen getroffen, um alle möglichen Sachen vorzubesprechen, um unser Recht auf Demonstrationsfreiheit auch dann wirklich ausüben zu können. Und dazu hat die Polizei eine Kooperationspflicht. Das heißt, die haben sich mit uns mehrmals getroffen, haben sich angehört, was wir denn vorhaben, wo wir Versammlungen machen, wie wir die durchführen wollen und haben uns im Vorfeld zugesichert, uns das so weit wie möglich dann auch zu gestatten, weil das nämlich ihr Auftrag ist. Das hat nicht so gut geklappt. Wir sind dann mit so einem mobilen Soundsystem zu Fuß über die Gleise gegangen. Eigentlich durfte man da gar nicht mehr lang. Wir sind dann da von den Pressesprechern der Polizei langgeleitet worden, haben dann auch die FOKÜ, die auf der Nordseite war. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Die haben uns nämlich drüben komplett mitversorgt. Das heißt, wir haben dann, wenn irgendwie wieder was ankam, auf der Nordseite in Leitstade Töpfe rübergesteppt, Geschirr rübergeschleppt und haben den Leuten auf der Nordseite auch was zu essen und zu trinken bringen können. So, in Leitstade war die Situation eigentlich eine sehr ruhige. Was da am meisten stattfand, waren sinnlose Polizeikolonnenbewegungen, also so ein ewiges Wannenballett. Da kamen Einheiten, da gingen Einheiten, die haben den ganzen Wald irgendwie zerrockert und wirklich unheimliche Schäden auch angerichtet. Also Sinn oder Grund für irgendwelche Bewegungen konnten wir dann nicht erkennen. Wir haben da halt irgendwie die Infos weitergegeben, heißt vom Castor-Ticker immer die Infos dann auch über einen Lautsprecher gesagt, haben irgendwie von anderen Orten Infos bekommen, haben die da irgendwie mitgeteilt und haben gute Musik zwischendurch gehört und haben uns eben darauf vorbereitet, dann eben auch an anderen Aktionen weiter teilzunehmen. Mhm. So, das hat sich dann am Sonntag so gegen 16 Uhr da ziemlich ausgedünnt, mehr oder weniger aufgelöst. Dann sind wir nach Posade zu dieser großen Blockade von Widersetzen gegangen. Gegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind also mindestens, das hört sich läppisch an, aber 4 Kilometer durch den Wald und das ist sehr hügelig bei Harlingen. Das hatte ich wieder komplett vergessen. Das letzte Mal war ich da bei einer Radtour und da kann ich mich auch erinnern, dass ich mich schon mal gewundert habe, was wir eigentlich für Berge hier im Wendland haben. Wir sind also 4 Kilometer zu Fuß hin, weil es da keine Zufahrtsmöglichkeiten mehr gab. Und haben dann eben an dieser Widersetzen-Blockade teilgenommen. Da waren zu dem Zeitpunkt, es ist nicht einfach zu schätzen, aber wir haben halt die Kilometer geschätzt, die Leute, die da stehen und mehrere andere Interviewt, die da auch gerade lang gekommen waren. Und es waren zu dem Zeitpunkt zwischen 5.000 und 8.000 Menschen, die auf den Gleisen saßen. Da war eine sehr ausgelassene Stimmung. Es war eine total tolle Atmosphäre. Also die Leute waren unheimlich gut drauf. Xamba kam vorbei, hat mitten in der Nacht den Leuten halt nochmal ein bisschen eingeheizt und Mut gemacht. So, bei dieser Blockade waren wir von ungefähr 6 Uhr abends bis 4 Uhr, nee, stimmt nicht ganz, bis 2 Uhr morgens, haben dann mit der Polizei seit den frühen Abendstunden Verhandlungen geführt, wenn sie räumen, wie sie räumen. Dass sie keine Tränengas, kein Pfefferspray einsetzen, dass sie keine Schlagstöcke einsetzen, dass sie keine Wasserwerfer einsetzen, dass sie keine Polizeigriffe einsetzen, dass sie allerhöchstens, wenn sie meinen, es ist ihr Auftrag, diese Strecke leer räumen zu müssen, dass sie allenfalls die Menschen wegtragen und das sehr vorsichtig machen. So, da haben wir also stundenlange Verhandlungen geführt und im Nachhinein würde ich sagen, haben die uns hingehalten.
Also die haben gesagt, ja, wir machen das genauso.
Also die wollten mit uns sprechen, die haben nachgefragt und zwar hatte das den Grund, dass Seelsorger der Kirche da waren. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die waren eigentlich an ganz vielen Brennpunkten. Das waren die mit den weißen Westen, wo hinten in Schwarz Seelsorger drauf stand. Und die waren halt zu dem Zeitpunkt vor Ort und zwar nicht irgendjemand von denen, sondern halt zwei bekanntere Persönlichkeiten, nämlich einmal der Bischof, der Herr Janssen aus Lüneburg. Und dann der Propst aus Lüchow, Stefan Wichert von Holten. Und die haben dann nämlich angeregt, dass man jetzt doch so eine große Blockade gar nicht in der Nacht räumen könne und haben den Polizeieinsatzleitungsleuten da vor Ort und auch den Leuten, die sich von den Initiativen gesehen haben, vorgeschlagen, ein Gespräch im Gemeindehaus in Dannenberg zu führen, wo man das weitere mögliche Vorgehen vielleicht einmal vorbesprechen könnte. So, ich finde so eine Rolle immer schwierig, weil ich möchte eigentlich gar nicht für andere mit der Polizei reden, habe dann aber in der Situation gedacht, bevor die jetzt irgend so eine überstürzte Räumung da machen, nehme ich gerne die Gelegenheit wahr, wenn es eine Gesprächsbereitschaft gibt von Seiten der Polizeileitung, die für den Einsatz dann da auch verantwortlich ist, diese Möglichkeit wahrzunehmen und nochmal auf das Recht auf Demonstrationsfreiheit hinzuweisen und auf das Recht auf körperliche Unversehrtheit und so weiter. Und
waren denn da auch Anwältinnen oder Anwälte vor Ort?
Ja, da war ein Anwalt dabei, der hat an den ganzen Gesprächen teilgenommen. Martin Lemke war das, unser bester Anwalt. Entschuldigung, ich möchte die anderen nicht schmälern, aber ich finde, er ist einfach wahnsinnig gut im Thema und er macht das unheimlich gut. Also er kennt sich einfach gut aus und er hat auch eine ganz tolle Art, Sachen rüberzubringen und auch ein bestimmtes Maß an Sachen durchzusetzen. So, das heißt, die haben also stundenlang uns das Gespräch angeboten, konnten dann erstmal ihre verantwortlichen Beamte da nicht an Laden kriegen. Als sie dann da waren, fanden zwei Gespräche statt und mitten im zweiten Gespräch wurde uns dann mitgeteilt, dass jetzt gerade dieser Einsatzleitung vor Ort der Zeitpunkt der Räumung entzogen wurde und dass sie jetzt räumen würden. So, da haben wir uns schon ziemlich veräppelt gefühlt, weil darum ging es natürlich auch ganz entscheidend, nicht in der Nacht zu räumen. Die Polizei hat sich da rechtswidrig verhalten, worauf sie auch von Rechtsanwalt Lemke hingewiesen wurde. Die haben nämlich eine Gefangenensammelstelle unter freiem Himmel eingerichtet. Die haben eine Gefangenensammelstelle vorbei an der eigentlich existierenden in Lüchow eingerichtet. Das heißt, in Lüchow gibt es eine Gefangenensammelstelle mit einem richterlichen Notdienst. Dort waren drei Richter die ganze Zeit vor Ort. Und das hat die Polizei, die den Einsatz geleitet hat in Posade-Harlingen, einfach ignoriert. Obwohl es ein Gerichtsurteil dazu gibt vom Amtsgericht Dannenberg, dass das ausdrücklich verbietet, untersagt und als irgendwie angemessene Maßnahme halt deklariert, ist es so gemacht worden. Heißt, die haben das billigend in Kauf genommen, haben sich gesetzeswidrig verhalten, obwohl sie darauf hingewiesen worden sind, weil sie einfach nicht genug Kräfte hatten, um alle, die sie dann da jetzt von den Schienen getragen haben, auch nach Lüchow zu bringen. So, das hätte verhältnismäßig lange gedauert, also bestimmt, ich sag mal, 12 Stunden länger oder so. Und das hätte auch geheißen, dass der Castro-Transport 12 Stunden länger aufgehalten gewesen wäre. Und das war sozusagen das Opfer, das sie gebracht haben, den Transport schneller durchzubringen und dafür gesetzeswidrig zu handeln. Das ist natürlich ein Skandal.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist das, was wir die ganze Zeit hier beklagen, dass hier Grundrechte gebeugt werden. Und da wird es auch sicherlich ein juristisches Nachspiel geben.
Hast du denn so einen Eindruck von vor Ort an der Situation, wo du da warst, von dem Zustand der Polizeibeamte da? Waren die da?
Die waren total am Ende. Also da waren wirklich nicht nur einige, sondern das waren mehrere Einheiten, die 40 Stunden lang im Dienst waren, die zum Teil unheimlich lange nichts zu essen gebracht gekriegt hatten, die auch genauso wie wir frierend in der Kälte standen. Also die Verfassung dieser Beamte war überhaupt nicht gut. Das war auch ein Grund, warum wir uns relative Sorgen gemacht hatten, weil wir das ziemlich klar mitbekommen haben und auch mitbekommen hatten, dass die Gewerkschaft der Polizei gerade noch mal eine Pressemitteilung rausgegeben hatte, wo sie genau das beklagte. Dass ganz viele Beamten viel zu lange im Dienst waren, total mangelversorgt waren, also mit allem, mit Essen, mit Trinken, mit Ruhe, mit Schlaf, mit Nahrung. Das ist ja so ein ausgehungerter, übermüdeter Polizist oder Polizistin reagiert sicher auch nochmal anders bei einer Räumung als jemand, der gerade ein paar Stunden oder frisch im Dienst ist, also frisch in Anführungsstrichen, das gab es ja beim Kaster so gut wie nicht, aber halt gerade eine Pause hinter sich hatte und irgendwie auch die Möglichkeit, mal irgendwo aufs Klo zu gehen und was essen zu können oder so. Und das ist was, was wir auch nicht richtig finden. Also ich glaube, dass die Räumung der Blockade zu dem Zeitpunkt erst stattgefunden hat, weil da einige Einheiten ausgetauscht werden konnten. Trotzdem die Bauern so genial alles blockiert hatten und wirklich diesen Nachschub an Polizei auch sehr massiv behindern konnten. Also waren da einige Einheiten ausgetauscht worden und ich glaube, sonst wäre früher geräumt worden, wenn die Polizei dazu in der Lage gewesen wäre.
Die hätten ja auch sagen können, ich habe keinen Bock mehr, ich setze mich jetzt auch auf die Gleise.
Ja, finde ich, würde ich auch immer herzlich zu einladen. Also es haben viele Beamte und Beamtinnen vor Ort gesagt, dass sie auch dagegen sind. Denen haben wir auch allen gesagt, ja dann steht nicht auf der falschen Seite, oder es ist dann natürlich immer eine kleine Hoffnung, dass die dann nicht böse und gemein sind und Menschen Schmerzen, Schaden oder Verletzungen zufügen. Also ich habe inzwischen Bilder auf YouTube gesehen und also Videos auf YouTube gesehen von Einsätzen, hauptsächlich bei der Kampagne Kastor Schottern, aber sicher auch bei der einen oder anderen Gelegenheit, wo Polizeibeamte und Beamtinnen dermaßen ausgerastet sind. Also ein Video zum Beispiel, wo ein Polizeirettungssanitäter mit seinem ca. 18 Kilo schweren Rucksack, so viel wiegen die Dinger, das wissen wir von unseren Demosanis, der steht in den Reihen der Polizei und schlägt mit diesem Rucksack, damit muss man richtig fett ausholen, durch die Reihen seiner Beamtenkollegen auf Demonstranten ein. Und zwar nicht einmal, sondern wirklich so minutenlang. Es gibt da, wie gesagt, dieses Video auf YouTube, das man auch nachsehen kann. Das sind jetzt natürlich Sachen, die wir alle gerne zur Anzeige bringen werden.
Ja.
Also weil es sind dermaßen Übergriffe, die einfach zeigen, wie sehr wenig neutral die Polizei eben gewesen ist und wie sehr sie eingegriffen hat in diesen Konflikt. Und das ist überhaupt nicht erträglich. Wir haben eine Gewaltenteilung in der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, Kaster kommt, Demokratie geht. Kennen
das
wir ja.
Das ist ja mein Reden, ja.
Wobei ich auch sagen muss, man kann jetzt nicht sagen, die Kampagne Kaster Schottern war ja Sonntag früh. Das heißt, da können die noch nicht so ausgehungert und übermüdet und so dermaßen fertig gewesen sein, dass man da irgendeine Art der Entschuldigung findet.
Ich meine das auch in jedem Falle nicht als entschuldigend, sondern als mögliche Erklärung für den Hintergrund für das schlechte Verhalten bei vielen Beamten. Ich finde, man darf nicht nur die einzelnen Beamten dafür verantwortlich machen. Das sollte man in jedem Fall auch tun. Aber ich würde immer auch die Leitung angreifen und ich würde immer diese institutionalisierte Gewalt beim Namen nennen wollen. Da steckt ja ein System dahinter. Das ist ja einkalkuliert, klar, dass Beamte ausrasten. Sonst würden sie ja den Kaster gar nicht durchkriegen.
Ganz
also
genau.
Wenn es nicht diese fetten Einsätze von Gasspray gegeben hätte, von Gaskartuschen gegeben hätte. Also sie haben ja Gasgranaten auch abgeschossen. Da stand der Gasnebel 2 Meter hoch im Wald. Das haben alle abgekriegt. Ich habe einen Bericht gehört von jemandem, einen Augenzeugenbericht, der gesehen hat, wie das auch Polizeibeamte abgekriegt haben. Da stand dann so eine ganze Kolonne von 10, 12 Polizeibeamten am Waldesrand und hat über eine halbe Stunde lang sich übergeben. So, die sollen echt mal sehen, was das für eine Wirkung hat, was sie da benutzen. Das sind einfach Waffen. Das ist nicht zu verharmlosen. Und ich habe nochmal ganz klar gesagt, wir wollen nicht hier mit Waffen irgendwie davon abgehalten werden, unsere Meinung frei und wahrnehmbar kundzutun. Also wie gesagt, wir werden jetzt versuchen, das schnellstmöglich ganz gut aufzuarbeiten und solche Sachen eben auch mal beim Namen zu nennen.
Ja, und diese chemischen Kampfmittel, Entschuldigung, diese chemischen Kampfmittel, dieses Tränengas, was dann ja eigentlich durch Friendly Fire bei den Einsatzkräften gelandet ist, das wird dann wieder dem Widerstand zugeschlagen in der Verletztenliste.
Ja,
also
genau.
Ich denke, dass das der Hintergrund sein wird für die Meldung, die Beamten wären mit Reizgas angegriffen worden.
Das kann sehr gut sein. Also ich habe mal 2000 und 2001, ich meine 2000 gab es einen Kastortransport im März und 2001 gab es 2 Kastortransporte, einen im März und einen im November. Und da habe ich bei der Sani-Dezentrale mitgearbeitet. Das heißt, wir haben die Koordinierung der ganzen Demo-Sanis gemacht. Und da haben wir sehr viel über die Verletzungen mitbekommen. Das war eben dann eben auch unser Hauptthema, das zusammenzufassen. Und da gab es dann auch die Anklage von Seiten der Polizei, es habe so und so viel verletzte Polizeibeamte und Beamtinnen gegeben. Und es war genau so, dass sie sich zum Teil den Knöchel verstaucht hatten, als sie irgendwo durch den Wald gerannt sind. Das zählt dann als verletzter Polizeibeamter. Dass es irgendwie Gaseinsätze gab von Kollegen, die sie abbekommen haben. Also alle diese Sachen fließen mit in die Statistik ein von verletzten Polizeibeamten. Das kann ich so bestätigen.
Ja,
Wollt ihr noch wissen, wo ich noch war?
Ja, wir wollen jetzt mal hören, wie es dann weiterging.
Wir haben nicht allzu viel Zeit, also wir wissen, das ist alles überhaupt nicht erzählbar.
Dann mache ich einen kürzeren Abriss von den anderen Plätzen. Also ich hatte ja gesagt, Leitstade, dann die Blockade Posade Harling. Anschließend war ich in Lahse. Da hatten wir auch eine Versammlung angemeldet, wieder wie vor 2 Jahren, parallel zu der Strecke am Ortsausgang Richtung Gorleben. Da hinten ist so eine Biogasanlage. Da hatten wir wieder den mobilisierenden Musikkampfwagen und haben die ganze Zeit über mit einer großen Fluktuation, also es kamen ganz viele Leute vorbei, haben sich informiert, sind weitergezogen, viele sicher auch zu der Blockade von x-tausend Mal quer, die vorm Zwischenlager stattgefunden hat. Also wenn man da quer durch den Wald geht, sind das ungefähr 3,5 Kilometer. In Lahse gab es außerdem noch den Musenpalast. Wir hatten auch wieder das große Glück in Lahse, dass uns eine Fokü dann spontan besucht hat und uns mit heißen Getränken und lecker Essen versorgt hat. Also in Lahse war es so, dass wir zum Teil unter Polizeiangriffen zu leiden hatten, die aber immer nur die erste Stufe erreichten und in der Eskalation nicht weitergingen. Also es gab so sinnlose Wasserwerfereinsätze. Die Demonstrantinnen und Demonstranten waren alle weit mehr als 50 Meter von der Straße weg. Es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Verbotszone für Demos, die direkt nach der Kundgebung am Samstag dann immer ausgerufen wird. Aber die ist um ein Vielfaches eingehalten worden. Also die Menschen waren ein ganzes Stück von der Straße weg und trotzdem wurde 2-mal ein Wasserwerfer eingesetzt. Mit irgendwelchen unsinnigen Ansagen vorher. Tatsache ist, dass die Situation da die ganze Zeit ruhig war. Es überhaupt nicht irgendwelche Versuche gab, da auf die Straße zu gehen oder so. Der Castro war ja auch noch, ich weiß nicht wie viele Stunden weg, das war am Montagnachmittag, um 17 Uhr haben wir es geschafft, mit dem MMKW durch den Wald zu fahren, weil uns haben die Bauern nämlich auch blockiert. Wir kamen also auch mit dem Trecker und dem großen Hänger nicht mehr durch Dünsche durch und haben dann halt die Abkürzung von Siemen nach Lahse genommen. Mhm. Also es gab Wasserwerfereinsätze in Lahse, es gab irgendwie so Situationen, dass Polizei in Trupps in Menschenmengen gestürzt ist. Also total bedrohlich, du wusstest überhaupt nicht, was kommt jetzt. Die haben dann aber so ein Ballett veranstaltet, so 7 verschiedene Gruppen mit jeweils so 20 Bullen sind die einen nach hier, die nächsten nach da, die nächsten wieder nach hier und die nächsten wieder nach da. Und wir standen dabei, haben das irgendwie angeguckt und haben uns gewundert. Was wir gemacht haben, ist den direkten Draht zum Konfliktmanagement zu suchen. Das heißt, wenn ein Wasserwerfereinsatz war, wenn Polizei da reingestürmt ist, dann haben wir also immer direkt das Konfliktmanagement angerufen, uns beschwert, darum gebeten, das rückzukoppeln und es zu unterlassen. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss auf die Situation hatte. Ich weiß nur, dass es nicht weiter eskaliert ist. So, als dann der Castro durch Lahse fuhr, haben wir unser Musikprogramm irgendwie der Situation angepasst und haben It's the Final Castor gespielt. Ihr kennt die Melodie sicher alle.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist dann auch unser Wunsch. Also Herr Röttgen hat sich gestern ja bekannt gegeben, dass er jetzt weiter erkunden lässt. Und ich denke, das ist dermaßen ignorant, dass sich das sehr rächen wird.
Ja, es ist ja nicht der Final Castor hier. Es wird ja auch weiterhin von A nach B, von anderen Ortschaften zu anderen Ortschaften Castortransporte geben. Da gibt es ja schon bald den nächsten.
Ja, schönes Stichwort, genau. Es soll 4 Castoren aus der französischen Wiederaufarbeitung in Cadarache nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern geben. Und das noch vor Weihnachten. So, und das sehe ich nämlich genauso, dass wir nicht nur hier, wenn es um einen Gorleben-Castor geht, aktiv sein müssen, sondern wir müssen uns genauso gegen die anderen Castortransporte zur Wehr setzen und werden mit unserer Erfahrung, mit unseren Möglichkeiten von Infrastruktur auf jeden Fall an den Protesten dort teilnehmen und die Leute vor Ort unterstützen, so wie wir hier auch unterstützt worden sind.
Ja, viel Unterstützung. Also das heißt, es gibt darüber noch Informationen über die BI, man kriegt noch mit, wann genau, wo was hingeht und dann wird auch von hier aus mobilisiert dahin.
In jedem Fall. Es kann sein, dass der Termin erst sehr kurzfristig bekannt gegeben wird. Also der Termin steht noch nicht, aber das soll in jedem Fall im Dezember stattfinden und ist für kurz vor Weihnachten als wahrscheinlichster Transporttermin gehandelt.
Also das heißt, die Trecker an Start bringen, die Zelte da haben, das ganze Equipment so weit vor Ort haben, dass man loslegen kann.
Genau, schon
gar
mal
nicht erst so tief einpacken alles.
Gar nicht erst so tief einpacken.
Ja, erst noch mal ein bisschen ausruhen, schon mal mental vorbereiten und dann tatsächlich ziemlich schnell startklar sein.
Dann geht's weiter. Vor dem Kaster ist nach dem Kaster ist vor dem Kaster. Ja. Kerstin, wir danken dir fürs Interview.
Gerne.
Erhol da schön, ja?
Ja, danke gleichfalls.
Bis bald mal.
Macht's gut, ihr. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Mit dem Rücken zur Wand und mit dem Arsch noch am Strand. Immer schön auf dem Teppich, denn Fliegen ist teuer. Mit dem Herz in der Hand und mit dem Rücken zur Wand. So wie das Kaninchen, das vor der Schlange verharrt. Im Kopf Widerstand, doch im Bauch ist nur Angst. Und so wird es gefressen, denn es hockt da geduckt. Und es kommt selten vor, dass sich die Schlange verschluckt. Aber außer Kontrolle haben sie nichts zu bieten. Yeah. Einen Satz auf den Lippen und die Schere. Mit dem Herz in der Hand und mit dem Arsch noch am Strand. Immer schön auf dem Teppich, denn Fliegen ist so teuer. Mit dem Herz in der Hand und mit dem Rücken zur Wand. Außer Kontrolle. Außer Kontrolle. Außer Kontrolle. Aber außer Kontrolle haben sie nichts zu bieten.
Ja, außer Kontrolle des Königs Banditen, da kann sich jeder seinen eigenen Raum drauf machen. Das war eben ein Stück von, wie hießen sie noch damals hier, die Band von Jörg Quetschenpower. Option weg heißt ja die aktuelle, die damals hat, Tod und Mordschlag, genau. So haben sie gehießen damals. Gibt's auch eine Weile nicht mehr. In der Zwischenzeit beginnen hier auch die Telefone heiß zu laufen. Es gibt viel Gesprächsbedarf unter euch, ja, unter uns auch. Wir haben auch irgendwie während der Zeit, wo wir jetzt nicht uns auch ein bisschen geschlafen haben, auch die ganze Zeit blablabla rumgesabbelt. Das eine oder andere Gespräch ist halt schon irgendwie etwas, was man ja vielleicht auch mit unserer Hörerschaft führen kann und wo es auch gut ist, das eine oder andere dann wiederum nicht. Wir konzentrieren uns jetzt im Moment aber erstmal auf das Gespräch mit den Sunnies, was vor uns liegt und spielen erstmal noch ein bisschen Musik.
Ach so.
und spielen keine Musik. Die Telefonleitung ist schneller als erwartet. Wir haben die Sanis am Apparat.